Thomas, grüß dich.
Wolfgang, hallo.
Ich bin pünktlich und ich habe eine Liste mit Themen.
Ich bin auch pünktlich und freue mich, dass es dir... Wie geht's dir, Wolfgang?
Bestens.
Ich war am Wochenende auf Hochzeit und bin noch ganz leicht müde davon, muss ich sagen. Und da, ich war Trauzeuge und hatte aber auch keine Rede vorbereitet und habe das auch Freestyle aus der Hüfte gemacht und so machen wir das auch heute hier.
Hast du über das ISG referiert?
Nein, aber trotzdem war die Rede ein großer Erfolg, wie man mir danach mitgeteilt hat.
Was hast du gesagt?
Den üblichen Schmarrn, Freundschaft, Liebe, Glück.
Maslow'sche Bedürfnispyramide.
Genau, erstmal die Grundbedürfnisse decken. Selbstverwirklichung wird überbewertet.
Ja, definitiv.
Ich habe tatsächlich auf der Hochzeit, also es ist lustig, dass du jetzt Maslow'sche Bedürfnispyramide sagst, ich habe auf der Hochzeit tatsächlich, wobei gar nicht so auf der Hochzeit, sondern eigentlich, ich war am Wochenende vorher noch unterwegs und habe viele alte Freunde gesehen und habe echt den Eindruck, dass sehr viele sehr glücklich waren, aber auch echt einige gesehen, die mit ihrer beruflichen Entscheidung nicht so glücklich sind. Also es ist echt krass, so jetzt mit Anfang 30, wenn das Leben mal so in den ersten geordneten Bahnen ankommt, merkt man auf einmal, wer ist wirklich einer eigenen Passion oder Leidenschaft gefrönt und wer hat vielleicht eher so ein bisschen auf falsche Berater gesetzt. Also mein Vater wollte zum Beispiel, dass ich Speditionskaufmann werde, weil das ein sicherer Beruf ist. Und das ist mit Sicherheit ein sicherer Beruf, aber ich weiß nicht, ob ich damit zu glücklich geworden wäre.
Aber weißt du, was das Gute ist mit beruflicher Unzufriedenheit?
Man kann sie ändern.
Exakt. Wir sind in einer Zeit, wo du zu jedem Zeitpunkt sagen kannst, okay, ich bin nicht happy, also ändere ich was. Und die Lösung wird mit Sicherheit nicht auf einmal kommen und man wird sicher nicht direkt den Job haben, aber zu wissen, dass man unzufrieden ist und dann zu sagen, okay, ich muss was ändern, ist schon mal der richtige Schritt. Das ist lustig. Speditionskaufmann ist tatsächlich ein Beruf, den ich mir mal angeschaut habe.
Ja?
Ja.
Und warum dann nicht geworden?
Nee, das war mir für mich so, was ist das, in einem Büro sitzen und irgendwas koordinieren, ne? So, das war da für mich so, okay, nee. Aber damals war ja noch so, also wir sind ja das gleiche Alter und damals war noch so dieses Ding, du suchst den Beruf aus, dann lernst du den und wenn es richtig gut läuft, machst du den für die nächsten 40 Jahre.
Ja.
Weil es ja genau das Gegenteil ist von dem, was aktuell passiert, beziehungsweise genau das Gegenteil ist von dem, was ich als Optimum ansehe.
Ja. Heutzutage hat man 3 Karrieren, sagt man.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du es auch mal gehört?
Ich kenne ähnliche Aussagen. Ein guter Freund von mir arbeitet im Bereich Headhunting und was die sogar viel machen, ist so Cross-Industry Recruiting. Dass du quasi nicht innerhalb einer Branche rekrutierst, sondern über die verschiedenen Branchen hinüber, um so im Endeffekt auch von den Erfahrungen und den Kompetenzen aus anderen Branchen zu profitieren.
Habe ich dir mal erzählt, wie ich mit 25, 26 ein Angebot für 110.000 Euro im Jahr auf dem Tisch hatte?
Ich erinnere mich zu erinnern, wo du gesagt hast, das war ein Kunde von dir.
Richtig.
Genau, ich erinnere mich an die Geschichte.
Ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas hatten wir gerade noch? Maslow'sche Bedürfnispyramide? Genau. Jetzt denkst du wie ein Unternehmer und wie ein Selbstständiger, was anders geht's ja gar nicht, das bist du ja auch. Und ich denke genauso, aber ich glaube, dass ganz viele das nicht mehr schaffen. Ich glaube, dass ganz viele ihre Komfortzone häufig nicht verlassen bekommen.
Selbst wenn du Angestellter bist. Also ich sag, die Selbstständigkeit und Unternehmertum ist nicht für jeden. Das Angestellten-Dasein hat viele Vorteile und nicht jeder muss selbstständig werden. Aber auch selbst in diesem Angestellten-Dasein, wenn du weißt, okay, bin ich zufrieden mit dem aktuellen Job, weißt du, wie viel Prozent derer, die die YPSI-Trainerlizenz abschließen, nicht aus dieser Branche kommen? Ich habe da...
Ey, unfassbar viele. Ganz kurz, lass mich ganz kurz einwerfen. Als ich dich besucht habe im Seminar 1, Modul 1 oder so, ich habe mitgezählt, Wolfgang. Ja. Die ersten 11 Leute waren fachfremd. Ja. Und das war für mich wirklich unfassbar so, okay, wow. Also ich habe bei mir auch Leute sitzen, die fachfremd sind, aber es ist ein verschwindend geringer Anteil. Fast alles sind Trainer oder Therapeuten. Bei dir saß Lehrer, Gärtner, da war ein Personenschützer, der sehr interessante Politiker beschützt hat, mit dem war ich auch Mittagessen, liebe Grüße. Unfassbar, also wirklich ganz breit gefächert, wobei natürlich auch Fitness ein bisschen weit, also das, die Leute, die sich für Fitness interessieren, ist ein bisschen breit gefächerter als für Therapie. Aber ja, 100% ist mir aufgefallen. 11 Leute, ich war der 13., ich war der Zweite, der aus der Branche kam.
Ja, also Lehrer und Polizei ist so der Klassiker, aber ich hatte hier schon Anwalt und Steuerberater, also so Berufe, die sagen, okay, habe ich gemacht, ist gut, jetzt bin ich an so einem Punkt, meistens ist es irgendwo zwischen 30 und 40 und ist nett, ist ein guter Job, aber es macht mir keinen Spaß und ist auch eins der schönen Dinge an dieser Trainerbranche, dass im Endeffekt jeder die gleiche Grundmotivation hat, Trainer zu werden. Du hast Begeisterung für Training und du möchtest diese Begeisterung vermitteln, deswegen wirst du Trainer und deswegen kommst du dann auch mal zu so einem Seminar und ich habe auch einige, die sind fachfremd und interessieren sich einfach nur für das Thema, haben jetzt da gar nicht groß berufliche Ambitionen und andere kommen direkt mit dem Ziel, so, ich würde da gerne nebenher was machen und wenn es nebenher läuft, würde ich es gerne auch mehr machen und bei manchen ist so, ich schaue mir das mal an und irgendwie bekomme ich jetzt Bock darauf, in dieser Branche zu arbeiten.
Geil, ja. Also ich sehe das ja ganz genauso. Ich würde immer, und da haben wir auch schon in den letzten Folgen drüber geredet, immer versuchen, dem Glück hinterher zu leben. Also ich muss gerade lachen, weil du dein Mikro bewegt hast und das sah total spooky aus, weil ich nicht deinen Arm gesehen habe, mit dem du das Mikro bewegt hast. Ja, immer dem Glück hinterher. Wenn du unglücklich bist, änder was. Ich weiß noch, wie ich damals als 450-Euro-Kraft nach meiner Physiotherapie-Ausbildung habe ich Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sportmedizin und habe als 450-Euro-Kraft noch in der Physiopraxis gearbeitet. Und da kam ich immer gut gelaunt und bester Dinge an. Und da waren dann echt viele Kollegen, die auch eine Fresse gezogen haben, weil sie für 1.900 Euro brutto da im 20-Minuten-Rhythmus wegmassiert haben. Und dann haben sie gesagt, ja, du hast es gut, du studierst ja noch und so. Und da habe ich immer schon gedacht, schon als 22-Jähriger, naja, aber wenn es doch so scheiße ist, dann änder doch was. Und dann habe ich denen das auch einmal gesagt und da kam dann so, ja, das ist nicht so einfach und doch, eigentlich ist es ziemlich einfach. Ja. Und wenn dich deine Beziehung nicht glücklich macht, dann ändere es. Also es ist natürlich nicht immer alles impulsiv und abrupt, alles natürlich schon ein bisschen bedacht und vielleicht auch organisiert, außer es ist ganz schrecklich dann auch gerne impulsiv.
Es ist nicht einfach oder es ist einfach, aber nicht leicht.
Ja.
Simple but not easy. Und also
hey, sehr gut. Oh, sehr gut. Ich liebe diesen Spruch von dir.
Ein Beispiel, ich habe einen, der hat auch bei Lufthansa gearbeitet, hat da Vollzeit gearbeitet, ist früh ins Büro gegangen, ist Trainer geworden, hat dann ein kleines Gym aufgemacht, das nur nachmittags, abends offen war. Das lief immer besser. Er hat seine Stelle gecuttet, hat sie weiter gecuttet und meines Wissens nach mittlerweile macht er nur noch sein Gym. Und der ist Mitte 40 und hat 2 Kinder. Also für den war so dieses, ich will Trainer werden, war nicht irgendwie mit 28 oder früher, sondern er war mit Ende 30, ich glaube, er war sogar damals 40, wo er gesagt hat, und er kam dann sogar zu mir am Anfang als Kunde, sondern hat dann quasi so diese Idee gehabt und dachte, komm, jetzt erfahre ich das mal, fliege ich einmal im Monat nach Stuttgart runter, schaue mir das an und dann kam so dieses, okay, Trainerlizenz, dann kam Gym, läuft besser, ich mache nicht PT, sondern ich mache Gruppen, weil ich so einfach meine Zeit besser maximieren kann und oder effizienter nutzen. Und dann wurde es immer mehr und dann war es nicht dieses, okay, ich kündige jetzt und mache was Neues, was du mit irgendwie mit Mitte 20 oder auch mit Mitte 30 noch machen kannst, wenn du nicht die entsprechenden Verpflichtungen hast, wie zum Beispiel Frau und Kinder. Aber selbst später geht es, wenn man das strukturiert mit Planung angeht und dann guckt, okay, was genau will ich machen, wo sind da Optionen, welche kann ich wirtschaftlich für mich ertragbar machen und let's go.
Du hast vollkommen recht. Aber dieser Spruch, auch simple but not easy, der ist wirklich ist fantastisch. Genauso wie Progression vor Perfektion. Simple but not easy ist, ich hatte es mit Jonas mehrfach in den letzten 2-3 Wochen, weil wir fantastische Behandlungserfolge hatten. Und Jonas jetzt auch eine Zweitliga-Fußballspielerin, die bei sehr namhaften Therapeuten in Deutschland war. Jonas hat sie in 2 oder 3 Behandlungen schmerzfrei bekommen. Hat jetzt ihre ersten Spiele wieder gemacht. Und das, was wir machen, ist wirklich simpel. Also simple but not easy, weil ich auf den Seminaren auch immer wieder sehe, die Umsetzung ist häufig schwierig. Du kannst ihm zwar erklären, und die Theorie ist simpel, das geht so, 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 relativ einfach, das hat Auswirkungen hier und da und wenn du das und das machst, dann ist es deutlich besser. Der Aufbau und die Philosophie und die Theorie ist sehr, sehr, also sehr simpel, wirklich unfassbar simpel, aber die Umsetzung und die einzelnen individuellen Ausbrüche aus dem roten Faden, die machen es halt dann so komplex. Ich habe einen Kunden, der ist sehr, sehr bekannter Star-DJ. Ich glaube, Star-DJ kann man sagen, weil einfach weltweit unterwegs. Ey, was die für Gagen einspielen, Gerd, ist unfassbar. Ja. Und in wie viel Zeitzonen die leben, ist auch unfassbar. Ich sehe ihn von Zeit zu Zeit, sage ich so, und wie war deine Woche? Sagt er, naja, ich war hier in Athen, dann war ich in Stockholm, dann bin ich nach Tulum, Miami, Miami, Berlin, Berlin, Ibiza, Tel Aviv und jetzt bin ich wieder hier. So eine Woche und du denkst dir so, ja, ich war in Mühltal, ich war in Darmstadt und Montag telefoniere ich mit Volvo in Stuttgart. Das ist schon, naja, und dann haben wir auch über die Komplexität unserer Berufe geredet und dann habe ich gemeint, so, und wie ist das? Und er meinte, du bist es. Sehr simpel. Also DJ sein ist sehr simpel. Habe ich gemeint, echt, das, was ich mache, ist auch sehr simpel. Ja. Und dann hat er gesagt, habe ich gemeint, du, in 4 Wochen könnte ich dir den Großteil meiner Arbeit beibringen. Also habe ich so überschlagen. Und dann hat er gesagt, so, du, kann ich auch. Und dann hat er aber gemeint, das Problem ist aber, du kannst dann vielleicht die Technik und verstehst, wie es funktioniert. Dir fehlt natürlich die Übung. Aber dir fehlen halt einfach 10.000 Tracks, die ich in meinem Kopf habe, von denen ich die genaue Playtime, BPM, Stimmung und so weiter im Kopf habe, wo ich genau weiß, was matcht miteinander und sonst was. Und ich glaube, dass das einfach diese Berufserfahrung ist, die du einfach nicht überspringen kannst. Ja, also selbst wenn ich jetzt alle Seminare und so bei dir besuche, dann bin ich natürlich schon extrem weit und fachlich gut vorbereitet. Trotzdem fehlt mir die Berufserfahrung, die ich einfach nicht skippen kann. Ne? Das war ganz spannend.
Die Anwendung gutes Wissens in der Praxis ist nach wie vor der oder einer der schwächsten Glieder in der Karriereentwicklung von einem Trainer. Du musst quasi Hände dreckig machen. Du musst gucken, ja. Okay, die Theorie, selbst wenn du die Theorie sehr, sehr praxisnah hältst und ich versuche es immer so praxisnah wie möglich zu halten, selbst die Erfahrung zu sammeln, indem ich diese Theorie in der Praxis anwende und dann schaue, wie ich Feedback bekomme, ist durch nichts zu ersetzen.
Ich glaube auch, dass zu viele Leute einen zu frühen Anspruch daran haben, dass ich die eigene Arbeit und Expertise monetarisieren muss. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich fand das gerade gut, wie du gesagt hast, die eigenen Hände dreckig machen. Bei mir war das genauso. Ich habe so viele Leute umsonst behandelt oder Philipp Vossner, der, nachdem ich diese Knieverletzung, das Vossner-Knie quasi, dieses Krankheitsbild quasi betitelt habe, da habe ich auch gesagt, du, ich behandle dich kostenlos und du zahlst mich beispielsweise rückwirkend bei Erfolg. Und ich habe auch so viele Leute umsonst behandelt. Ich habe Leute gesehen mit schiefen Wirbelsäulen, wo ich gesagt habe, komm mal vorbei. Ich mache es kostenlos, weil ich es einfach in der Hand haben möchte. Weil ich einfach mal gucken möchte, wie fühlt sich das an, was können wir da tun. Und das war die Erfahrung und das war natürlich kostenlos und heute monetarisiert sich das. Als Trainer musst du einfach auch mal jemanden haben, der, wo du eine tiefe Motivation erkennen kannst und sagen kannst, ey, pass auf, ich coach dich, ich schreibe dir die Pläne, lass uns mal gucken, dass wir dich von A nach B bekommen. Hast du Leute früher umsonst gecoacht oder, ja?
Ganz am Anfang, als ich noch im Fitnessstudio gearbeitet habe und dann einige gesehen habe auf der Fläche, die wirklich motiviert waren, ich dann schon ein gewisses Maß an Wissen hatte, das ich mir angeeignet habe, vor allem über Seminare, die ich besucht habe, habe ich gesagt, so, hey, komm, ich schreibe dir nicht nur einen Trainingsplan, sondern ich mache mal eine Hautfaltenmessung, dann empfehle ich dir ernährungstechnisch, in welche Richtung du gehen sollst, dann empfehle ich dir supplementtechnisch und dann machen wir das mal Monat für Monat. Und so habe ich auch natürlich auf der Fläche immer wieder hier und da etwas mehr Perlen verteilt, als das mit einer normalen Ausbildung überhaupt möglich wäre. Und das war ein wichtiger Teil des Anfangs, um so ein bisschen natürlich zum einen Fachkompetenz auszubauen, zum anderen natürlich auch, um entsprechende Empfehlungen zu bekommen. Also wenn da jemand war, der motiviert war und du sagst dem, mach mal das und auf einmal hat er deutlich mehr Fortschritt, dann spricht sich das recht schnell rum, was sich dann wieder sehr gut natürlich auswirkt, gerade am Anfang nicht nur in den Ausbau der Kompetenz, sondern auch als Multiplikator für Neukunden.
Ja, ist bei mir genauso. Also viele Leute auch umsonst mal behandelt, die waren zufrieden, sind gespreadet und am Ende kommt das halt zurück. Ja. Ich habe heute einen Kunden behandelt, der jetzt seit längerer Zeit bei dir trainiert. Ich glaube, du weißt, wen ich meine.
Ah,
und, ja. Der wird als breiter. Der hat gerade die grüne Woche gemacht und hat gemeint, das ist fucking hart. Ja. Aber der macht jetzt, du hast ihm gerade, also falls du nicht weißt, wer es ist, du hast ihm gerade 10x10 Kniebeugen in seinen Trainingsplan geschrieben. Ja. Da war er ein bisschen traurig. Das ist
15 cm Ferse erhöht. Ja. Hat er dir auch gesagt, wie viel er verloren hat in der grünen Woche?
Nee.
Hast du es nicht gesehen?
Nee, ja doch, gesehen hat man es 100%, es war brutal. Vor allem, was ich sagen muss, der trainiert jetzt, wie lange bei dir? Dreivierteljahr, ja? Kürzer?
7 Monate.
Unfassbar. Der Latt ist brutal geworden. Der lag heute auf der Bank und da war ein richtiges Stück Fleisch. Hammerhart. Brust ist da, Bauch geht langsam weg. Und das, obwohl dieser Mensch, sorry, dass wir jetzt über ihn reden, ich glaube, er hört auch den Podcast, liebe Grüße, viel, viel, viel Stress hat. Und ich glaube auch nicht die besten Aufstehzeiten und zu Bettgehzeiten. Also obwohl da echt viel Stress ist, krasse Ergebnisse. Also war ich schon ein bisschen baff heute. Glückwunsch, Wolfo.
Aber da musst du nicht mir gratulieren, da musst du ihm gratulieren. Ich mache nicht, viel, außer Ratschläge zu geben und zu gucken, dass ich ihm Ratschläge gebe, die er umsetzen kann. Dann ist er der isst, er der trainiert. Und selbst in so einem stressigen, das wichtige Aspekt von diesem ganzen Ernährungs- und Trainingscoaching ist ja, Lösungen zu finden, die jemand in seinem eigenen Alltag einbauen kann. Jemand zu erklären, dass er 6 bis 8 Mal am Tag essen muss, wenn er einen entsprechenden Alltag hat und das einfach nicht möglich ist, ist ein Rat, der recht wertlos ist. Also, man muss anpassen an die gegebenen Umstände, sodass auch die Veränderung umsetzbar ist.
Ja. Wolfgang, wie geht's dir sonst? Was gibt es eine Hamza fragt?
Oh, es gibt eine Hamza fragt Frage.
Ich habe nur gesehen, dass du wieder irgendeinen zerrissenen Briefumschlag da in der Hand hast, wo angeblich Themen draufstehen sollen. Ja. Oh, da sind 5, 6 Notizen. Erzähl mal.
5. Und zwar Hamza fragt: Thomas, warum heißt der Boxring Boxring, obwohl es ja kein Ring ist, sondern ein Quadrat?
Oh, das finde ich aber, muss ich sagen, liebe Grüße an Hamza, finde ich eine sehr gute Frage. Finde ich wirklich eine gute Frage. Warum heißt es Boxring? Warte mal, ein Ring. Ring, Ring, Ring. Warum heißt es? Kann man sich logisch herleiten?
Ja.
Es gibt den Ringrichter, das ist das Erste, was mir einfällt.
Ja, weil der im Ring ist.
Ja. Ringen. Dann könnte man Ringen noch irgendwie damit assoziieren.
Nichts mit Ringen zu tun.
Ein Ring. Ring. Ein Ring ist eher noch was man eintragen kann. Das ist ja ein geschlossener Kreis. Nee, geht auch nicht in die Richtung. Ein Boxring. Löst es mal noch nicht auf. Löst es mal nicht auf. Das ist noch der Cliffhanger für die Zuhörer. Das machen wir am Ende. Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Wir kommen auf jeden Fall nochmal darauf hinaus. Ja? Warum der Boxring Boxring heißt. Von Ringen. Okay. Lösen wir am Ende auf.
Ja, machen wir.
Was gibt's noch auf dem Zettel?
Ich reise das erste Mal wieder.
Oh, wohin? Nach Darmstadt?
Na, ins Ausland.
Oder zählt, lass mich raten.
Zählt Hessen wird auch.
Nee. Also Saarland hätte ich dir noch gegeben und Bayern eh, aber kann es sein, dass dort, dass es da viel Wasser gibt?
Ja.
Dann tippe ich auf Amsterdam.
Richtig.
Ja. Sehr gut, was machst du da?
Seminar. Und zwar ohne jegliche Covid-Restriktion. Das ist das erste Seminar seit März 2020, wo es keinerlei Covid-Restriktionen gibt.
Geil.
Das heißt maskenfrei, das heißt ich sehe endlich wieder Gesichter, wenn ich mit Leuten rede. Und auch Restaurants, Hotels, alles ist offen, was glaube ich auch ganz interessant ist für Leute, um mal so ein bisschen rauszukommen. Holland ist eines der ersten Länder in Europa, die komplett wieder quasi post-pandemic.
Norwegen auch.
Ja. Dänemark.
Dänemark, sorry, ich meinte Dänemark. Ich habe nämlich vorhin in einem anderen Podcast gehört, kann man auch sagen, Baywatch Berlin, da war Thomas Schmidt, der ist mit dem Zug nach Dänemark gefahren. Und dann kam dann irgendwie, also alle saßen im Zug mit Maske, erzählte er, dann sind sie über die Grenze gefahren, dann kam die Durchsage, wir sind jetzt in Dänemark und dann haben der gesamte Zug alle ihre Masken abgenommen und sagt, alle haben kurz gelacht und danach war das völlig in Ordnung, ja. Fand ich auch gut, ne?
Großartig.
Ja. Wie kam es dazu? Was unterrichtest du? Wo?
Funktionelle Hypertrophie ist das Thema des Wochenendes. Am gleichen Gym, in dem ich letztes Jahr schon Seminar gegeben habe, letztes Jahr noch unter leicht eingeschränkten Bedingungen mit Corona, jetzt dieses Jahr wieder, dieses Jahr ohne. Und das war letztes Jahr ein super Wochenende, auch im November war ich da. Und jetzt dieses Jahr wieder im November war ich, habe ich ja schon erzählt im Podcast vor einem Jahr, dass ich über Amsterdam sehr positiv überrascht war. Ich war mal in Amsterdam vor ungefähr 15 Jahren mit so einer Busreise, weißt du, so Freitagabend. Ja,
Haschischplatten, schwarzen Afghanen rüberholen.
Freitagabend, viel zu viel Arbeit, 22 Uhr zu durchsuchen. Freitagabend 22 Uhr in Bus und dann morgens um 5 in Amsterdam ankommen.
Boah.
Und dann in Amsterdam wieder abends um 11 in Bus und dann wieder morgens um 5 in Stuttgart ankommen. So eine Busreise war das. Jung und wild.
Ja, kenn ich.
War anstrengend. War anstrengend.
Ich habe mit einem Kumpel, mit dem Seppel sind wir mal nach Prag. Mit dem Bus.
Ja.
Boah. Auch so was war es denn nicht, so Flixbus oder doch Flixbus oder so. Keine Ahnung. Ey, wir haben 11 Stunden oder so dahin gebraucht.
Boah.
Ja, und auf dem Hinweg war es noch so okay und dann auf dem Rückweg war es irgendwie, hatte der Bus noch Verspätung und dann kamen wir sind wirklich, ich glaube um 15 Uhr sind wir losgefahren und ich war nachts um 1:30 oder so daheim. Spannend. Und das nach dem Prag-Partywochenende. Das war echt hart. Spaß. Aber sehr lange Zeit her.
Was hat der Bus nach Prag gekostet? Lass mich raten. 8,70
Euro. Ja, irgendwie so. Dass man daran auch Geld verdienen kann, gell?
Ja, wenn der Bus voll ist. Also gut, das Flixbus gibt es ja mittlerweile europaweit.
Ja.
Also dieses Konzept muss ja irgendwo schon funktionieren. Ja. Aber es ist natürlich sehr unkomfortables Reisen. Also.
Wie läuft es ab? Sagst du, ich würde jetzt gerne in Amsterdam ein Seminar halten? Oder sagst du, ich halte ein Seminar in Amsterdam? Oder gibt es ein befreundetes Gym, das dich bucht?
Früher gab es alle drei Versionen. Jedoch seit den letzten, ich würde sagen, 3-4 Jahren ist es so, dass quasi das Gym mich bucht, dass ich im Ausland gar nichts mehr selber organisiere und auch da im Endeffekt nicht aktiv suche, sondern die kommen quasi auf mich zu und sagen, hey, wir würden gerne. Wenn das dann entsprechend funktioniert hat, komme ich auch gern wieder.
Habe ich jetzt für Innsbruck, wobei die Buchung da jetzt schon zweimal angefragt wurde und dann so ein bisschen sehr schleppend war. Wien wurde ich jetzt oft gefragt, ob ich mal nach Wien komme. Ich bin ja Montag, sind wir zusammen bei dir und haben einen Podcast mit Roman. Vielleicht rede ich mal mit ihm, vielleicht ja. Wäre Wien eine Option.
Wien ist auch eine schöne Stadt.
Ja.
War ich auch letztes Jahr, das war auch direkt Februar, noch vor der Pandemie.
Ja.
War mein zweites Deswegen. Mal Wien.
Ich habe jetzt am Wochenende, kommendes Wochenende mache ich Modul 2, obere Extremität. Freue ich mich auch. Modul 1 und Modul 2 sind mit Abstand meine Lieblingsmodule, weil du so geile Aha-Effekte hast und so geile Ergebnisse produzieren kannst und auch Leute dann einfach, die selber auch teilweise wunderbar nachproduzieren können und dann so, ah, okay, fuck, Wahnsinn. Ja. Und ich sehe die Frage in deinem Gesicht.
Modul 2 ist obere Extremität.
Ja.
Was würdest du sagen, ist so der Nummer 1 Takeaway-Point aus technischer Sicht zum Modul 2? Wenn du ja jemanden hast, wo du weißt, folgendes Szenario. Du hast jemanden, der reist Freitag an, feiert die komplette Nacht, das heißt, ist angeschlagen und hat noch jeweils zum Mittagessen Pasta. Das heißt, du weißt, dem seine Informationsaufnahme geht gegen null. Was ist der eine Punkt, den er mitnehmen sollte an dem Wochenende?
Rotationsblockaden.
Sehr schön. Sehr schön. Bei Modul 5, das ist ein guter Punkt, bei Modul 5 ist der erste und wichtigste Test, den ich grundsätzlich immer vor allem mache, ist der Test der Rotation der Schulter.
Ja?
Ja.
Und bei mir ist es Modul 1, da geht es sehr viel um Beckenposition und Modul 2 beginnt es mit der Lendenwirbelsäule und Rotationsblockaden und was ist eine Blockade? Das kann man gar nicht so genau definieren, würde jetzt zu weit führen, aber man kann spüren, dass Wirbel nicht so 100% funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und da gibt es verschiedene Indikatoren. Es ist nicht so, das hasse ich ja übrigens in der Physiotherapie, ich mache einen Test und dann behandle ich wie so ein Idiot, sondern ich bin ein großer Freund, das wie in der Mathematik zu handhaben. Wenn das Ergebnis richtig ist, kann ich es auch immer proberechnen. Und genauso sollte es auch mit der Diagnostik in der Therapie sein. Wenn ich eine Vermutung eines Problems habe, müsste es auch ganz viele Indikatoren geben, die dafür sprechen. Oder Indizien. Das heißt, habe ich eine Rotationsblockade, müsste ich auch irgendwo einen tonisierten Muskel haben im Myotom. Oder ich müsste segmentale Hypertonie auf dem Quadratus haben. Oder ich müsste segmentale... Also es gibt verschiedene Sachen, die man abarbeiten kann. Und wie man sie erkennt, wie sie sich auswirken und wie du sie korrigiert bekommst. Weil du hast ganz viele Patienten mit super tighten Hüftbeugern, aber nicht über den gesamten Verlauf, sondern nur punktuell im Bereich der Leiste. Oder du hast ganz viele Sportler mit hoher Spannung auf den Adduktoren, auf nur einer Seite, fast immer Rotationsblockade, Lendenwirbelsäule. Und wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sich eine Adduktorenzerrung holt und du legst ihn auf den Bauch, ganz häufig Rotationsblockade L2, L3, fast in 90% der Fällen. Und das ist unfassbar spannend, wie man das erkennt und wie man es beheben kann. Und eben auch für die Trainer, nicht nur für die Therapeuten, sondern vor allem auch für die Trainer, lernst du segmentale Mobilisation, ich sage bewusst Mobilisation, weil genau das ist es, wie du da, du lernst, wie du das Segment exakt einstellst, wie ein Therapeut, und dann eine Mobilisation, die dafür funktioniert. Und das ist das Geile, weil wir testen Leute durch und da gibt es ganz viele, die mal eine Rotationsblockade haben und dann korrigieren wir es danach und du hörst so klack, 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 klack und dann so, fuck, es hat geklappt, hier hat es geklappt. Immer seminarabhängig. Ich hatte schon Seminare, da hat es bei jedem funktioniert. Da habe ich auch dem Seminar gesagt, so, ey, es wird irgendwann ein Seminar kommen, wo es wahrscheinlich dann bei keinem funktioniert. Dann denken alle, was erzählt der lange uns da für einen Scheiß? Und es gibt ja auch so eine Facebook-Gruppe wie bei dir. Und dann werde ich da vielleicht reinschreiben, sagen, ey, alle Teilnehmer von Modul 2, von dem und dem Datum, bitte bestätigt mal, da hat es bei jedem funktioniert. Ne? Weil das ist immer so, da gibt es keine Garantie. Aber ja, das macht richtig Spaß, weil du siehst auf einmal das Feuer in den Augen der Therapeuten und Trainer, wenn sie sagen so, oh, wie geil, Wahnsinn. Und da habe ich ganz tolles Feedback schon bekommen, wie krass das funktioniert hat. Man kann sich das nicht vorstellen, aber wirklich simple, but not easy. Es ist super simpel zu verstehen. Die Umsetzung ist nicht ganz so einfach, ist aber einfach eine Übungssache.
Und du musst wissen, was zu tun ist. Das ist
genau.
Was auch ein anderer Punkt ist, der noch auf meiner Liste ist, und zwar die Kontrolle von Übungsausführung per Video. Habe ich schon mehr oder weniger immer gemacht, mache ich in den letzten Jahren mehr als je zuvor und je mehr ich es mache, desto wichtiger wird mir das Ganze. Und du hast selbst schon Trainierende, die lange trainieren und an dem Punkt, an dem du anfängst, Übungsausführung per Video zu kontrollieren. Also das heißt, zum einen gebe natürlich ich als Trainer Feedback, zum anderen guckt man sich aber auch mal selber an, wie die Übung in der Ausführung aussieht. Es sind Welten. Der denkt, er ist tief unten, ist nicht tief unten. Der denkt, Kniebeuge passt, auf einmal sieht er das Video und denkt sich, oh, meine eine Hüfte ist ja deutlich niedriger als die andere. Oder du machst einen Klimmzug und denkst, ja, ist gute Ausführung und dann auf dem Video siehst du, oh, ich war nicht ganz oben und unten habe ich auch nicht komplett gestreckt. Und natürlich so ganz grobe Dinge, die auch wieder regelmäßig passieren. Also so beim Beincurl steht Dorsiflex dran, das heißt Zehen angezogen und du machst genau das Gegenteil, du streckst die Zehen weg. Solche Dinge, die sich, wo man denkt, das passiert ja nur bei einem Anfänger. Nee, so Dinger schleichen sich auch ein, wenn du schon Weichen trainiert hast. Und so Dinger schleichen sich auch ein, wenn du schon Weichen trainiert hast und schon eine relativ gute Grundkompetenz hast.
Ja, 100%. Also, und was auch ein großes Learning von dir war, filme mir nur deinen letzten Arbeitssatz.
Ja.
Weil tendenziell gibt man da nichts vor. Und was bekommt man in der Regel? Den ersten Arbeitssatz. Und der gibt... Naja, weißt du, okay, machen wir mal ein Video von Kniebeugen. Okay, klar, ich stelle dir mal ein Video hin und mache dir ein Video von meinen Kniebeugen. Aber ich will ja schon, also es ist ja vollkommen logisch, dass es sinnvoll ist, den letzten Arbeitssatz zu filmen und nicht den ersten. Aber du bringst mich gerade auf eine Idee. Ich habe nämlich einen Kunden, tatsächlich auch der DJ, der macht Klimmzüge mittlerweile echt gut mit, also er ist immer zu spät, deswegen haben wir keine Stunde, sondern eher so 30, 40 Minuten, trainiert auch manchmal privat einfach bei mir mit. Und der streckt die Arme nicht aus. Der konnte gar keinen Klimmzug, jetzt kann er mittlerweile mit 8 Kilo neutral gegriffen einen Klimmzug, zwei sogar. Aber er streckt die Arme nicht komplett aus. Und ich sage immer, streck sie aus. Aber ich kam noch nie auf die Idee, ich filme ihn mal dabei und zeige ihm das. Weil ich dachte so, naja, okay, den brauche ich ja nicht, ich bin ja da und sag ihm das. Aber ich glaube wirklich, wenn er sich selber sieht, dass er es noch besser checkt, ne?
Ich habe regelmäßig jemanden, der sein eigenes Video kommentiert. Also was ich will ist, Video machen, ungelistet auf YouTube hochladen, alle Videos in eine Playlist und dann kommentiere ich das durch. Was da oftmals kommt, ist dann, dass Leute schon selber ihre eigenen Videos kommentieren. So, oh, ich habe gesehen, das ist also auch Dinge wie ein 4.0.1.0 Tempo. Also der häufigste Kommentar ist definitiv, was ist das für ein Tempo? Und da bin ich jetzt niemand, der mit dem Metronom da sitzt und sagt, das waren 3,5 Sekunden und nicht 4 Sekunden.
Aber doch, glaube ich schon.
Nein.
Ja. Du bist nicht so cool, wie du tust, Wolfgang. Also, du bist sympathisch geworden, sagen alle, aber du bist nicht so cool.
Ich bin nicht so, ich bin kein Pedant, was Tempo angeht. Auch wenn mir Pedanten grundsätzlich sehr sympathisch sind.
Ja, das glaube ich zum Beispiel wieder.
Definitiv. Ich freue mich immer, wenn ich hier mit jemandem arbeite, der ein Pedant ist.
Ja?
Ja, das finde ich sehr sympathisch. Nichtsdestotrotz, wir weichen ab. Tempo. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Sekunde ablassen und 4 Sekunden ablassen. Und wenn da steht 4 Sekunden ablassen und du lässt 1 Sekunde ab und das hört sich recht eindeutig an, ist es aber, ne? Nicht. Denken, oh ja, mach gutes Tempo oder da steht 6 Sekunden Pause in der oberen Position und du machst halt 2 Sekunden Pause. Und die Leute denken, sie führen die Übung korrekt aus, aber tust du nicht. Und wenn du das selber siehst, kannst du viel besser deine Übungsausführung korrigieren, im Sinne von nicht nur optimale Ausführung, sondern auch im Sinne von, ich halte mich an die Trainingsparameter, wie in erster Linie das Tempo, und habe damit den Trainingseffekt, der eigentlich erzielt werden soll mit dieser Art von Programm.
100%. Was ich viel filme, sind, oder was ich viel fotografiere von Fotos, auch lustig, wenn ich so auf meinem Handy meinen Fotostream durchgehe, siehst du immer relativ viele nackte Menschen, und sind zum Beispiel von, sind Körper, Wirbelsäulenverformungen und so weiter. Ich bin gerade abgewichen. Wir hatten doch letzte Folge über den Kunden von dir geredet, mit dem gebrochenen, gewachsenen Knochen.
Ja.
Ne? Er hat sich bei mir gemeldet und er hat mir das Foto geschickt.
Sehr cool.
Das sieht ja unfassbar aus. Also dieses Röntgenbild sieht unfassbar aus. Wie aus dem Femur einfach ein Stück, wie so ein astdickes Ding rauswächst und gebrochen ist.
Ja.
Unfassbar.
Wahnsinn.
Unfassbar. Also, ganz, ganz tolles Bild. Vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle, dass mir das zur Verfügung gestellt wurde. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und genau, ich filme dann zum Beispiel Kieferbewegungen, die nicht gut sind. Wenn der Kiefer nicht gut öffnet, dann filme ich alles Mögliche. Ja, und das zeige ich dann schon auch dem Patienten, um zu zeigen, schau mal hier, schau mal da. Hatte ich dir erzählt von dem Basketballer, der mittlerweile wieder spielt, hat jetzt übrigens sein zweites Spiel gemacht, alles gut. Wenn du dir da das Foto anguckst, dann siehst du den Rückenstrecker auf beiden Seiten, wie der ein vollkommenes Tal bildet. Also der untere Rücken sieht aus, als wäre da so eine riesige Aubergine im unteren Rücken, wo kein Muskel aktiv ist. Und das siehst du auf dem Foto, da ist nicht irgendwie der Erector Spine, der da lang geht, der lange Rückenstrecker, sondern da ist einfach ein Tal, und zwar auf beiden Seiten, weil der Muskel komplett runtergefahren ist. Sieht Wahnsinn aus. Und so Sachen nehme ich dann immer ganz gerne und baue sie dann auch in meine Seminare ein, gebe immer ein paar aktuelle Beispiele. Das macht es einfach viel anschaulicher. Also das mache ich dann in der Therapie schon sehr, sehr regelmäßig, im Training nicht. Vielleicht sollte ich auch damit noch ein bisschen mehr anfangen. Ja. Ich sehe gerade noch auf der Liste, Wolfgang. Und zwar haben wir das letzte Mal gesagt, wir wollten noch über Training mit Gummibändern reden.
Wie wir das richtig macht.
Wie man das richtig einsetzt, wann man es vielleicht nicht einsetzt, setzt du es wirklich ein, weil du hast gesagt, sehr underrated.
Ja.
Weißt du noch, weil wir hatten noch overrated, underrated, und dann kam Gummibänder und dann hast du gesagt, Gummibänder sehr underrated. Und deswegen wollten wir nochmal ganz kurz darauf eingehen. Was sagst du dazu?
Was ist der Vorteil von Gummibändern?
Exponentieller Kraftzuwachs.
Genau. Wir haben eine ansteigende Widerstandskurve.
Meine ich ja.
Das heißt, der Widerstand wird größer, je mehr Spannung auf dem Gummiband ist. Grundsätzlich im Krafttraining, wenn wir Kurzhandel und Langhandel arbeiten, haben wir in erster Linie eine gleichmäßige Widerstandskurve. Also wenn ich Bankdrücken mache, wenn ich Kniebeugen mache oder wenn ich einen Klimmzug mache, der Widerstand, den ich verwende, ist immer der gleiche. Bei Bankdrücken und der Kniebeuge, die Langhandel wiegt oben und unten genau das gleiche. Und auch beim Klimmzug, wenn ich an der Stange hänge, wenn ich unten 90 Kilo wiege, wiege ich auch oben 90 Kilo. Wenn ich jetzt aber Bänder verwende, und zum Beispiel bei einer Kniebeuge beim Bankdrücken mache ich links und rechts an die Langhantel ein Band dran, dann verändert sich mein Widerstand. Je mehr Spannung auf dem Band, desto mehr Widerstand. Der Unterschied zwischen Band und Kette, Kette gibt's auch. Eine Kette ist nicht ganz so einfach zu handeln in einem Studio, also man muss ja schon ein Studio haben, das Ketten hat, die schwer genug sind. Aber wenn du Ketten hast, auch großer Vorteil, Ketten sind grundsätzlich belastender für das neuromuskuläre System, da wir hier einen gleichmäßigen Anstieg an Widerstand haben. Das heißt, der Unterschied.
Das wäre nämlich jetzt mein Punkt gewesen. Deswegen hätte ich gedacht, Entschuldigung, zu unterbrechen, dass eigentlich eine Kette besser ist als ein Band.
Die Belastung ist höher. Während du bei einem Band, je nachdem welches Band du hast halt einen exponentiellen Anstieg. Das heißt, der Unterschied zwischen unten und oben ist größer. Dementsprechend ist die Gesamtbelastung geringer. Also mit Ketten zu trainieren, ist nochmal ein ganzes Stück anstrengender, als mit Bändern zu trainieren. Bänder haben einen exponentiellen Anstieg, dementsprechend einen größeren Unterschied zwischen unten und oben und dementsprechend im unteren Bereich so einen größeren Deload-Effekt. Bei Bändern hast du grundsätzlich, je nachdem natürlich auch welches Band du verwendest und wie das Band sich im Verhältnis verhält zum, zum Gewicht auf der Langhantel, einfach grundsätzlich einen größeren Overload in der, im oberen oder im obersten Bereich. Was ich machen kann, ich kann bei Übungen, wo ich eine ansteigende Kraftkurve habe, also wie zum Beispiel alle Streckübungen, ob Kniebeugen, ob Kreuzheben, ob Dips, ob Nackendrücken oder alles, was über Kopfdrücken geht oder ob Bankdrücken, habe ich grundsätzlich immer eine ansteigende Kraftkurve. Das heißt, ich werde stärker oder ich kann mehr Kraft entwickeln mit im Laufe der konzentrischen Bewegung. Das heißt, beim Bankdrücken, ich habe von der Brust weg unten weniger Kraft als im obersten Bereich. Auch bei der Kniebeuge, ich habe unten raus deutlich weniger Kraft, die ich entwickeln kann als im obersten Bereich. Gleiches Spiel für alle Streckübungen. Selbst sowas wie Trizepsstrecken trifft es zu. Für Beugerübungen ist genau das Gegenteil der Fall. Also zum Beispiel beim Klimmzug, ich kann unten am meisten Kraft entwickeln, oben am wenigsten. Das heißt, bei einem Klimmzug ist so, wenn ich Klimmzug mit Bändern mache, reduziert das meinen Trainingseffekt. Weil das hilft mir da, wo ich eh Kraft entwickeln kann und es hilft mir nicht da, wo ich eigentlich die Hilfe brauche.
Auf den Klimmzug würde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Jetzt wäre meine Frage gewesen, du hast gerade Dips gesagt als Streckübung. Wie bringst du da ein Band an? Also mir ist klar, wie ein Band unterstützend helfen kann. Ja. Aber wie kann man es als Widerstand einsetzen?
Genau gleich. Links und rechts um den Holm und dann die Füße auf das Band, nicht die Knie auf das Band. Die Füße auf das Band und dann stellst du dich quasi auf das Band. Das heißt, das Band deloadet dich. Das heißt, was du machen kannst, ist, wenn du keine Dips kannst, ist genau genommen mit Bändern Dips zu machen, der mit Abstand sicherste und zuverlässigste Weg, Dips zu lernen.
Ja.
Und du kannst natürlich auch mit Band plus Zusatzgewicht arbeiten. So dass dir das quasi das Band unten raus dir hilft und oben hast du weniger Hilfe, das heißt, der Widerstand wird höher.
Ach krass, okay, das würdest du tatsächlich machen.
Ja, klar.
Ja, also jetzt, wo du es sagst, ist es logisch. Wenn du so drüber nachdenkst, denkst du erst so, naja, da mache ich Gewicht drauf, mache ich Gewicht runter. Also ich mache Zusatzgewicht und hab was mich unterstützt. Aber ja, rein die Kraftkurve betrachtet, absolut.
Also wenn ich Zusatzgewicht verwende, ist es ja auch gleich linear. Also wenn ich mir einen Gürtel ranhänge mit einer 20-Kilo-Scheibe, wiegt die unten 20 Kilo und oben 20 Kilo. Wenn ich jetzt aber noch zusätzlich ein Band verwende, dann deloadet es unten. Das heißt, unten habe ich quasi weniger Widerstand. Das heißt, rein theoretisch, ich wiege 80 Kilo plus 20 Kilo Scheibe. Das heißt, ich wiege 100 Kilo. In der untersten Position deloadet das Band mich vielleicht 20 Kilo. Das heißt, in der untersten Position habe ich nur Körpergewicht. Wenn ich jetzt in dem Beispiel rechne.
Krass.
Und in der obersten Position deloadet das Band kaum, vielleicht noch 2-3 Kilo. Das heißt, ich habe oben plus 17-18 Kilo.
Ja, Wahnsinn. Okay, krass. Also das ist wirklich mega.
Und das ist natürlich auch das Schöne daran. Ich habe eine Variationsmöglichkeit, auch für jemanden, der moderat fortgeschritten bis fortgeschritten ist, um den neuromuskulären Reiz so zu modulieren, dass es weiter Fortschritt gibt. Und gerade wenn du das Band mal einen Monat verwendet hast für eine Übung und dann zurückgehst zu kein Band, den Effekt, den das auf Kraftentwicklung hat, ist riesig. Beispiel, bei meinem Modul 1 machen wir Kreuzheben, machen wir fünf Sätze mit Bändern und 5 Sätze ohne Bändern. Und das, was ich immer sage, ist, hey, Unterschied zwischen Satz 5, das ist der letzte mit Band, und Satz 6, das ist der erste ohne Band, war groß und das Feedback ist immer das gleiche. So, wow. Ich hätte nie gedacht, dass nur 5 Sätze mit Bändern meine Kraftentwicklung beziehungsweise wie mein Nervensystem feuert, so ändern, dass ich so einen großen Unterschied merke, so unmittelbar. Also wir reden hier von 5 Sätzen, 3 Wiederholungen. Wir reden hier nicht von, ne?
Ja.
Und in einem Monat ist der Effekt natürlich noch deutlich größer, wenn du eine Übung 2-mal die Woche machst, wie zum Beispiel Bankdrücken und dich anpasst an die Entwicklung der Kraft mit einer ansteigenden Widerstandskurve. Und wenn du dann die Bänder runter machst und nur die Langhantel verwendest, kannst du natürlich im oberen Bereich deutlich mehr Kraft entwickeln und kannst so auch insgesamt deine Leistung steigern.
Was ich immer wieder sehe, was ich auch bei mir im Modul 3 bespreche, ist, warum es keinen Sinn macht, Klimmzüge mit einem Gummiband zu lernen. Du hast es eben schon vollkommen richtig erklärt. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen weiter aufdröseln, falls wir Leute haben, die jetzt gerade Auto fahren oder so, nicht ganz da waren. Und zwar passt die Kraftkurve der Übung nicht zu der Unterstützungskurve des Bandes. Kann man das so sagen?
Exakt.
Wie würdest du es jetzt ganz langsam und simpel runterbrechen? Wo brauchst du beim Klimmzug die meiste Unterstützung? Wo unterstützt du es am meisten?
Im
oberen Bereich.
Je weiter du hochkommst, desto geringere Kraft kannst du entwickeln. Richtig. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du könntest mal einen Klimmzug-Test machen, test deinen einer Max nur bis zur Hälfte der Bewegung und dann testest du deinen einer Max über die komplette Bewegung. Du wirst zur Hälfte der Bewegung deutlich mehr Gewicht verwenden können. Du kannst sogar so sagen, machen wir nicht die Hälfte, sondern wir machen nur ein Drittel, zwei Drittel und die komplette Bewegung. Und dann wirst du natürlich da, wo du nur ein Drittel bewegst, wenn ich nur das untere Drittel vom Klimmzug mache, kann ich natürlich um ein Vielfaches mehr Gewicht verwenden, als wenn ich mich ganz nach oben ziehen muss.
Also tatsächlich kennt das ja jeder, der Klimmzüge trainiert, dass wenn er irgendwann an den Punkt kommt, wo er versagt in der Bewegungsausführung, ist es nie unten, sondern es ist immer um die 90 Grad.
90 Grad Ellenbogenbeugung. Letzte obere.
Genau, Drittel. Um die 90 Grad oder ein bisschen weiter oben drüber, aber nie unten.
Also wenn, nie unten, wenn jemand die Ellbogen beugen kann. Es gibt auch das Szenario, wo du quasi unten hängst und unten nicht mehr rauskommst, weil du nicht mehr imstande bist, die Ellbogen zu beugen. Aber wenn du quasi die Ellbogen anfängst zu beugen, dass das der schwache Bereich ist, ist extrem unwahrscheinlich.
Ist das bei Mann und Frau gleich?
Grundsätzlich die Kraftentwicklung ja. Der statistische Unterschied ist, dass die Frauen meist viel schwachere Ellbogenbeuger haben und so diese erste Beugung des Ellbogens in der untersten Position viel schwieriger ist für sie.
Ganz genau. Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Also meiner Erfahrung nach sind Frauen unten tatsächlich deutlich schwächer als Männer, von meiner Erfahrung
her. Nur mit gestrecktem Ellbogen. Wenn du jetzt eine Frau anfangen lässt, mit 5 Grad Beugung Klimmzüge zu machen, geht es deutlich einfacher. Weil die Kraftentwicklung in der ganzen Range ist genau die gleiche. Die ändert sich auch nicht von Person zu Person. Was halt der Unterschied ist, diese Initiierung der Ellbogenbeugung durch die Ellbogenbeuger, wie zum Beispiel Bizeps, wenn du einen supinierten Griff hast, die ist oftmals limitierend bei Frauen häufiger als bei Männern, statistisch. Ja. Dafür ist bei Männern grundsätzlich der Oberrücken schwacher.
Na, siehst du? Man denkt immer, okay, dann kann ich ja so ein bisschen auf Repetition und so gehen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist Kunden an den Latzug setzen, die noch keinen Klimmzug können, und da wirklich im Bereich 5x5, 6x3 oder sowas mal schwere Gewichte Latt ziehen lassen. Das vertragen sie in der Regel ganz gut, auch mit diesen Maxa-Grips, super, funktioniert richtig gut. Und sie dann irgendwann dazu bringen, exzentrische Klimmzüge machen zu lassen. Also Klimmzug, langsame Exzentrik, bis ganz ausgehangen, das wollen sie nämlich auch nicht, wollen immer irgendwie vorher aufhören, Beine weg, bis sie wirklich ausgehangen sind, und dann irgendwann klappt es und dann irgendwann funktioniert es.
Exakt. Ja. Das ist mein Vorgehen. Wer sich mehr dafür interessiert, es gibt auch auf meiner Seite ypsi.de oder ypsi.de einen Artikel, du willst einen Klimmzug lernen, so geht's. So plus minus heißt der. Wer ypsi Klimmzug lernen bei Google sucht, wird den Artikel auch direkt finden. Da ist nochmal direkt genau erklärt, welchen Griff, welches Tempo, was ist das Vorgehen, um so schnell wie möglich einen Klimmzug zu lernen. Ja, ist auch lustig, es gibt ja mehrere so Klimmzug-Lern-Devices mit Gummibändern. Ich wurde schon von 3 angeschrieben. In meinem Artikel steht drin, dass Bänder keine Option sind. Der Artikel rankt aber recht gut auf Google, wenn du Klimmzug lernen eingibst, und dementsprechend habe ich 3 von diesen schon angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, quasi so per Affiliate-Marketing einen Link zu ihrem Produkt zu setzen. Und dann jedes Mal habe ich mir die Mühe gemacht und einen Einsetzer zurückgeschrieben, oder Evelyn hat den zurückgeschrieben, von wegen, wenn Sie sich den Artikel durchlesen, sehen Sie, dass genau so ein Gerät mit Gummibändern nicht das ist, was ich empfehle.
Ich wurde mal von der Fit for Fun gefragt, ob ich einen Bericht schreiben möchte über Minibänder und wie man die cool fürs Krafttraining benutzen kann. Habe ich gesagt, man kann Minibänder nicht cool fürs Krafttraining benutzen. Und habe da gesagt, so, ja, unheimlich gerne, wenn ich Inhalte selbst bestimmen darf, aber benutzt mich bitte nicht für irgendwie, ja.
Aber wenn da die, wie soll man es nennen, Journalismus ist jetzt so, wenn da das, im geschriebenen Bereich etwas mehr Begeisterung wäre für wertvolle Inhalte, die den allgemeinen Status quo angreifen, wäre das schön. Also einen Artikel zu schreiben, warum Minibänder nicht die Lösung sind fürs Krafttraining, würde den Leser deutlich mehr bilden, aber leider weniger unterhalten, als wenn du den x-ten Artikel schreibst über whatever Bodyweight-Training und bla bla bla, den eh niemand nachtrainiert und mit dem eh niemand Fortschritt hat.
Was steht noch auf der Liste, Wolfgang? Hast du noch Punkte?
Ich hab einen neuen Post-Workout-Shake. Den habe ich jetzt mehreren Leuten vorgeschlagen und es gab so gutes Feedback, da dachte ich, ja.
Jetzt bin ich gespannt.
pass auf, mein Wideaway gibt es ja bis jetzt nur in Vanillegeschmack, kommt auch neue Geschmacksrichtungen kommen, Schoko kommt in den nächsten Wochen, Erdbeere kommt, Eiskaffee kommt, Eiskaffee bester Geschmack.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Richtig gut. Und was ich gemacht habe ist, das Wideaway schäumt ein bisschen. Das liegt aufgrund der grasgefütterten Kühe. Die Proteinstruktur ist eine andere, die ist so leicht klebrig, deswegen, wenn du reines Wide Away schüttelst, dann schäumt es. Sobald du da noch was mit reinmachst, schäumt es nicht. Manche stört der Schaum, manche nicht. Mir persönlich ist er ein bisschen zu ineffizient im Trinken, weil du ihn stehen lassen musst, wie auch immer. Was reinmachen, löst dieses Schaumproblem. Und was ich reinmache, ist ein Löffel Schoko Greens. Das heißt, ich habe dieses Greens-Pulver. Da mache ich einen Löffel Schoko-Geschmack in das Vanilleway rein. Der Schaum ist komplett weg, also der Shake ist immer noch schaumig, aber er setzt sich oben keinen Schaum ab. Und ich habe gleichzeitig meinen Greens mit dem Whey in meinem Post-Workout-Shake. Und ich bin kein großer Schoko-Whey-Shake-Fan oder Schoko-Shake-Fan grundsätzlich, aber der schmeckt mir richtig gut.
Geil.
Ja. Mache ich nächsten Montag ein, wenn wir trainieren.
Oh.
Roman hat schon ein Bild geschickt. Roman ist in Shape.
Also, ist so?
Ja, Roman ist richtig in Shape.
Ich muss jetzt gucken, dass ich in Shape komme. Ich glaube, ich gehe heute nochmal joggen.
Was macht da? Tommy lernt laufen.
Also bis jetzt, also das wurde ich jetzt tatsächlich häufiger gefragt. Brauchst auch gar nicht so dumm in die Kamera grinsen, Wolfgang. Ja. Step by step. Und hast du früher, kennst du noch Full House? Step by step, day by day. Kennst du das noch?
Ich kenne Full House noch, aber ich vermute, was du gerade versucht hast vorzusingen, ist der Theme-Song von Full House. Mein musikalisches Talent ist nicht so groß, als dass ich mich an einen Theme-Song, der nicht Baywatch oder DuckTales ist, erinnern kann.
Ah, oh ja. Oh, aber kennst du noch so Räuber,
lustige
Diebe,
Fun Fact,
sind auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sind schließlich bereit. Chip, Chip, Chip und Chap.
Klar, Mann, die Ritter des Rechts.
Krass, ne?
Ich habe vor kurzem das Chip und Chap.
Samsung war hart ketogen, wusste damals keiner. Aber okay, erzähl weiter.
Ich habe vor kurzem Chip und Chap Wikipedia durchgeschaut. Und was du natürlich als Kind nicht realisierst, wie viele Anspielungen da drin sind. Also Beispiel, der eine, entweder Chip oder Chap, hat ja so eine braune Jacke an.
Ja.
Das ist Indiana Jones. Und der andere, oh, der ein Hawaii-Hemd hat, das ist Magnum.
Oh!
Ja. Und das zieht sich so komplett durch. Also okay, Wikipedia, krass. Ich habe irgendwie an Chip und Chap gedacht. Ich habe das Wikipedia angeschaut und dann dachte ich, das ist eine Referenz nach der anderen.
Wahnsinn, ja, okay. Nicht schlecht, okay, nicht schlecht.
Lustiger Fun Fact, wir hatten es ja von dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden.
Oh ja.
Habe ich bestellt.
Sehr gut.
Hat meine Frau und meine Mutter schon gelesen.
Ah ja, und was sagt Evelyn?
Gut. Sie war so, warum liest du das? Nicht ja. So, warum? Habe ich doch schon gelesen, habe ich dir davon erzählt. Ich so, ah, ja. Okay.
Ich bin gespannt, was du sagst. Lies es mal.
Es kam an, aber ich habe es noch nicht geöffnet.
Wie lange brauchst du für so ein Buch? Das hat 300 Seiten.
Eine konzentrierte Stunde, anderthalb.
Weil du einfach so Dings liest.
Ja.
Das Problem ist, das Wertvolle an dem Buch ist ja quasi, dass sich damit aktiv auseinandersetzen.
Das tue ich aber schon. Also dieses Thema, ein Thema, mit dem ich mich immer wieder über die letzten Jahre hin auseinandergesetzt hat, ist das Thema freier Wille. Und also grundsätzlich, es gibt keinen freien Willen, Punkt. Die Idee des freien Willens ist kompletter Unsinn.
Boah, ey Wolfgang, also ich liebe ja solche Themen.
Ja.
Es ist schade, dass es in Minute 50 passiert, ja. Aber ich bin total gespannt. Was meinst du damit?
Also der freie Wille ist ja die Idee, dass du selbst entscheidest. Wenn du dich aber ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzt und auch mit Psychologie auseinandersetzt, du triffst keine Entscheidung selbst. Niemand tut das jemals. Vielleicht
das ist erstmal eine steile These. Ja, machen wir ein Beispiel.
Bevor wir Pandoras Box aufmachen, also relativ einfach. Du hast die Option zwischen zwei Dingen. Beispiel, heute Abend, was bestellst du bei Sanremo? Saltimbocca mit Erbsen oder Hühnchen und Kartoffel?
Ne? Oh, eher Hühnchen und Kartoffel, weil ich hatte heute Mittag beim Sanremo Dorade.
Gut. Basierend auf was triffst du die Entscheidung?
Naja, Also jetzt in dem Fall würde ich es wahrscheinlich danach, was ich schon gegessen habe und was ich eher essen würde, bis nach Abwechslung. Das wäre dann nicht so der freie Willen. Aber ja, genau, in dem Beispiel. Ja. In dem Beispiel. Aber wenn ich jetzt grundsätzlich mich frage, was esse ich heute Abend, ist es doch mein freier Wille. Ich kann doch sagen, naja, ich kann mir jetzt was kochen, nicht?
Du kannst grundsätzlich nur auswählen, das, was dir an Auswahl geboten ist. Also wenn wir da einen Schritt tiefer gehen, wenn du die Entscheidung hast, vielleicht etwas Wichtigeres als nur das Abendessen zu entscheiden, du kannst grundsätzlich immer nur entscheiden, basierend auf der Auswahl, die dir präsentiert wird. Ja. Und dann entscheidest du grundsätzlich immer nur auf der Programmierung der Software. Und die Software wird grundsätzlich in drei Ebenen programmiert. Und die mittlere Ebene ist eben diese frühkindliche Programmierung, die wohl dieses Buch anspricht. Ja, deswegen, also wir haben im Endeffekt drei Ebenen der Programmierung. Wir haben zum einen eine transgenerationale Programmierung. Das heißt, man lernt über Generationen hinweg. Da wurden auch in den letzten paar Jahrzehnten ganz interessante Studien gemacht, vor allem mit Tieren, wo im Endeffekt Tiere über Generationen hinweg lernen, was mit Tieren deutlich einfacher ist zu studieren als mit Menschen, weil es gibt viele Tiere, die haben im Endeffekt kürzere Generationszyklen als wir Menschen. Und an einem gewissen Punkt lernt das Tier von Generation zu Generation etwas. Also da gibt es unter anderem mit Ratten und Labyrinthen, wo dann quasi das gleiche Labyrinth Generationen Ratten vorgesetzt wird und die lernen das immer schneller. Und an einem gewissen Punkt kann die Ratte, ohne einmal falsch zu laufen, durch das Labyrinth.
Das kenne ich, habe ich auch schon gehört, war ich auch sehr schwer beeindruckt.
Oder es gibt dieses mit den Affen.
Wo mit den Affen auf der Leiter, wo wenn ein Affe eine Banane nimmt, kommt Wasser und macht alle anderen nass. Ja. Auch geil, ja.
Am Ende weiß niemand mehr, dass da Wasser kommt, aber keiner geht mehr hoch.
Richtig, warum? Weil es schon so immer war.
Genau. Weil so transgenerationales Lernen ist definitiv vorhanden. Dann haben wir diese frühkindliche Prägung und dann haben wir natürlich noch die dritte Stufe ist quasi eine aktuellere Programmierung der Software.
Durch Primärerfahrung wahrscheinlich.
Durch Erfahrungen der letzten Wochen, Monate und Jahre.
Ja, okay, also ich finde, dass das Essen-Beispiel ein klein bisschen hinkt, meiner Meinung nach, aber grundsätzlich hast du.
Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Das ist natürlich
meiner Meinung nach könnte ich ja auch sagen, ich esse nichts. Also ich kann nicht entscheiden zwischen.
Warum entscheidest du nichts zu essen?
Nee, wenn wir nur darüber reden. Werde ich gesteuert? Also ich muss essen, das ist so, weil mein Organismus nur so funktioniert. Aber ich kann mich von nichts essen, zu viel, zu wenig, über alles Mögliche, könnte ich mich, ich könnte theoretisch Rinder essen gehen in den Wald.
Du kannst es machen, machst du aber nicht, warum?
Ja, weil es halt geilere Optionen gibt.
Gut, woher weißt du das?
Hat Sanremo.
Na, die Grundidee.
Nein, ich verstehe den Punkt. Es ist sehr spannend.
Des freien Willens ist ja im Endeffekt, dass du dich immer nur so entscheidest, wie deine Software programmiert ist. Sich darüber bewusst zu werden, wie Software programmiert ist und warum wir auf gewisse Dinge so reagieren, wie zum Beispiel dein Beispiel mit dem Exit Row Platz in dem Lufthansa Flieger.
Ja.
Da warst du dessen bewusst. So. Du wusstest, okay, ich reagiere jetzt so. Weil ich Folgendes empfinde, weil ich folgende frühkindliche Erfahrungen gemacht habe. Die absolute Mehrheit, also auch niemand ist sich aller Programmierung bewusst und die absolute Mehrheit sind sich keiner dieser Programmierung bewusst.
Ja.
Je mehr du dir solchen Programmierungen bewusst bist, desto einfacher kannst du sie verstehen und desto einfacher kannst du natürlich auch die Programmierung entsprechend ändern.
Ja, ich finde es
einfach, aber nicht leicht.
Ich finde zum Beispiel auch, wenn man über das generelle Leben nachdenkt, ist das extrem spannend. Irgendwie ist man konditioniert und auch gesellschaftlich durch soziale Medien, durch Lehrer, durch, wie du auch sagst, durch die Eltern und so weiter, Großeltern, man muss arbeiten. Man muss arbeiten und Montag bis Freitag, da sind Werktage, Samstag, Sonntag darf man ruhen. Und allein schon jetzt, dass ich den Freitag nicht mehr am Patienten arbeite, ich konzeptioniere zwar und so, halt dein Schnauzen, Wolfgang, gell? ich konzeptioniere zwar, aber das war schon so eine, gegen diese Konditionierung oder Programmierung, wie du es nennst, mich dagegen aufzulehnen, war schon so, wow. Oder auch dieses, warum muss man sein Leben lang arbeiten? Muss man eigentlich gar nicht. Also so, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ich meine, wenn du dir eine Immobilie kaufst und hast die abbezahlt, dann brauchst du danach eigentlich gar nicht mehr so viel Geld zum Leben. Also dann könntest du ja total zurückschrauben, machen aber nicht viele. Natürlich braucht man eine Aufgabe, aber wenn du jetzt nur von der wirtschaftlichen Programmierung die Sache betrachtest, ist es ja gar nicht notwendig, dein Leben lang durchzuarbeiten. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon spannend, aber da kommst du erst hin, wenn du dir dieser Programmierung quasi bewusst wirst. Also dein Punkt finde ich gut und ich finde das Thema auch gut. Was ist das beste Buch oder die beste Lektüre dazu?
Wahrscheinlich das bekannteste Buch zu dem Thema, es gibt nicht viel darüber, das bekannteste Buch zu dem Thema heißt Free Will von Sam Harris.
Habe ich letztens erst bei irgendjemandem, oder hast du mir das gesagt? Hast du mir das letzte Podcast vorgesehen? Weil ich habe tatsächlich Free Will.
Aber nicht verwechseln mit Free Willy.
Nicht Free Willy. Ich dachte, weil er programmiert ist und dann am Ende springt er da drüber, über diesen Stich. Ja. Ja. Free Willy. Ich weiß, da war ich ein kleiner Junge und da sind wir irgendwo hingeflogen. Es war, ich glaube, nach Amerika. Und ich konnte nicht schlafen, aber ich war tierisch davon begeistert, dass ich meinen eigenen kleinen Fernseher hatte, weil ich hatte nie einen Fernseher. Ja. Da habe ich dreimal hintereinander Free Willy geguckt und auf dem Rückflug dreimal hintereinander James Bond, der morgen stirbt nie.
Alle haben geschlafen, du mit offenen Augen vor diesem Fernseher. Oder?
Ja. Und das dritte Mal in Folge den gleichen Film geguckt. Also Wahnsinn. Damals waren wir noch leicht zu entertainen.
Ja.
Ja, aber das ist spannend. Ist spannend. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du das Buch liest. Hamza fragt, Wolfgang.
Ich wiederhole die Frage. Und zwar, warum ein Boxring Boxring heißt, obwohl es kein Ring ist, sondern ein Quadrat. Bist du einen Schritt weiter oder nicht?
Ja. Ich glaube, weil bei Straßenschlägereien haben sich Leute in meinem Kreis irgendwie zusammen. Okay, du guckst mich an, ist völlig falsch.
Nee, das geht in die richtige Richtung.
Echt? Weil Leute, also auf dem Schulhof oder so, dann wurde sich immer in einem Kreis zusammengestellt und das war dann quasi wie so ein Schlagring. Also da wurde sich in diesem Ring an Menschen wurde sich geschlagen. Und deswegen glaube ich, dass man das dann irgendwann als Sport professionalisiert hat und das deswegen Schlagring, Boxring, Boxarena oder so heißt.
Du hast jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um inkognito, off-Kamera mit dem iPhone zu googeln, warum der Boxring, Boxring heißt.
Ich kann nicht inkognito googeln, weil ja, ich habe die Notizen offen.
Alles gut. Was ist für ein Bizeps?
Naja, das ist hier noch von letzter Woche mit Masse ist wichtiger als okay. Wissen.
Genau. Na, ist tatsächlich aus historischen Gründen, weil früher quasi Boxkämpfe abgehalten wurden in einem Ring aus Menschen. Ja.
Hamza, wie fühlt sich das an, ha? Ich weiß, du hast gedacht, du kannst mich, aber du kannst mich nicht. Das Jahr ist noch nicht rum. Ich habe die Frage beantwortet. Geh, änder dein Passwort auf deinem Handy. Stell mir Fragen, die ich nicht lösen kann, wobei mir die Richtung sehr gut gefallen hat. Liebe Grüße, Hamza. Und wo ist denn Hamza eigentlich? Ich habe jetzt schon von mehrfachen Leuten gehört, wir sollen Hamza mal bitte in die Folge mit einladen oder ich soll einen Podcast mit Hamza machen und mal darüber reden, wie du als Chef bist.
Sehr gerne.
Ja?
Hamza hat Feierabend.
Gibt es das überhaupt bei dir?
Ja, klar. Hamza ist komplett frei in seinen Arbeitszeiten.
Das ist geil.
Nee. Ist wichtig.
Aber du pflegst schon auch eine sehr steile Hierarchie, oder? Also ihm auch regelmäßig zu zeigen, ich bin hier der absolute Chef.
Wir sind nicht in den 90er Jahren, wo der schwäbische Patriarch Montagmorgen um 9 Uhr durch das Lager läuft und jeden Karton, der nicht sauber steht, direkt mal den nächsten Mitarbeiter her dirigiert und so runterlaufen lässt, dass das definitiv nicht mehr nochmal passieren wird in den nächsten Wochen. In der Zeit sind wir nicht mehr. Zum Glück.
Ich hab ein anderes Thema noch ganz kurz zum Ende. Ich habe LOL geguckt, die zweite Staffel.
Und?
Teddy fehlt, das, was du gesagt hast, was wir aber auch vorher wussten. Aber ich weiß nicht, welchen Gag du meintest.
Nein. Kurt Krömer.
Ja?
Sagt, dass er hofft oder dass jetzt eine Pressekonferenz einberufen wird, weil Klaas seinen ersten Gag gemacht hat.
Ja.
Kurt Krömer und Klaas sind keine Freunde.
Nee.
Kurt Krömer ist sehr kritisch gegenüber Klaas. Beobachte es mal nochmal in der ersten Folge.
Als
Klaas kommt, ist Kurt Krömer so, die sind ja schon in der Medienlandschaft auf gegenübergesetzten Enden des Spektrums,
ja,
richtig?
Ja. Ja, das stimmt.
Und Kurt Krömer ist da nicht sonderlich begeistert von, dass er quasi, ne, wenn der RTL-Journalist, RTL-2-Journalist auf Arte einen Beitrag machen darf, Ja. Da kamen so Seitenhiebe und dann kam dieser Einblender, wo dann Kurt Krömer so, und da, der, ich weiß nicht mehr, welcher Witz er war, aber der Klaas Witz war tatsächlich lustig. Und da hat Kurt Krömer das entsprechend kommentiert, was der beste Lacher war für mich bis dato. Ja.
Ich mag Klaas wirklich, aber ich finde auch, er ist ein fantastischer Entertainer, aber er ist kein Comedian.
Exakt, das war genau mein Punkt. Er ist Moderator.
Richtig.
Und für so ein Format ist natürlich so jemand wie Tommy Schmidt oder Klaas großartig. Beide hatten nicht das Ziel, das zu gewinnen. Beide hatten mit Sicherheit nicht das Ziel, der Lustigste zu sein. Das ist nicht ihre Kompetenz, weil auch diese Stand-Up-Comedy-Geschichte, was du ja bei einigen schon siehst, dass sie das nicht nur gut machen, sondern dass sie das auch seit Jahrzehnten machen. Also
Bastian Pastewka, ja.
Der brennt da ein Feuer ab.
Kennst du noch bei Bastian Pastewka die Figur, wie heißt du nochmal? What? Wie ist das denn technisch gelöst? Wie heißt der? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich erinnere
mich. Wie heißt der nochmal? Den gab es auch als Bachelor so. Ich wähle dich, Vivian. Vivian, wie Vivian sagt, ist fantastisch. Wie heißt der nochmal? Ottmar Zittlau. Ja. Ottmar Zittlau, guck dir an. Ottmar Zittlau im Baumarkt. Und da guckt er da wirklich und sagt so, what? What? Wie ist das denn technisch gelöst? Also wirklich, und der redet und ich schmeiß mich sofort weg. Bastian Pastewka, fantastisch. Übrigens auch die Serie Pastewka, wo er sich selber spielt, sehr erfolgreich und das zu Recht. Wirklich, ich glaube auch Amazon Prime, wenn du nichts zu gucken hast, guck dir mal an Pastewka, ist wirklich lustig. Aber natürlich auch schon ein bisschen in die Zeit gekommen. Apropos in die Zeit gekommen, wir sind auch in die Zeit gekommen.
Die Stunde ist rum?
Ja. Ich gehe jetzt joggen. Nächste Woche erzähle ich dir, wie es mit Tommys Lauftreff
Tommy aussieht. Lernt laufen.
Tommy lernt laufen. Nächste Woche.
Bis dahin.
Wolfgang, gute Woche wünsche ich dir.
Gute Woche. Hau rein.
Bis dann. Ciao, ciao.